glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Wir sind's wieder mit Was glaubst du denn? Wir suchen Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin,
und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und ich freue mich sehr, liebe Jutta. Wir haben nämlich heute ein Thema, was von einer Hörerin oder Hörer kommt. Wir haben ja unseren Podcast, der regelmäßig erscheint, alle 14 Tage. Und da kommen auch immer mal so Kommentare, worüber wir uns natürlich sehr freuen, und auch Fragen. Und diese Frage bezog sich auf das Thema Symbol. Finde ich sehr spannend, weil es ja viel mit der Sprache der Bibel zu tun hat. Aber vielleicht steigen wir eben auch erstmal ein. Symbol, was heißt das eigentlich? Woher kommt dieses Wort?
Ja, das Wort Symbol kommt aus dem Griechischen, von dem Verb symbalein. Symbalein heißt zusammenwerfen. Also zwei Dinge zusammensehen, und daraus ergibt sich das tiefere Verständnis der Sache. Also ein Wort oder ein Bild erklärt die tiefere Bedeutung einer Sache. Vielleicht erzähle ich es mit einer Geschichte.
Warte mal, wir sehen es eigentlich ganz schön ja irgendwie in der heutigen Zeit, zum Beispiel bei Verkehrszeichen oder so.
Das sind Zeichen. Die haben keine tiefere Bedeutung. Also wenn ich zum Beispiel am Fußgängerüberweg sehe, da sind Schulkinder drauf gemalt, dann weiß ich, hier ist eine Schule in der Nähe, ein Zeichen für eine Schule. Aber das ist einfach nur ein Zeichen, ja, ein Hinweis. Gut. Aber Symbol, da geht es um Zusammenwerfen von zwei Dingen eine tiefere Erkenntnis zu gewinnen. Da geht es um Tiefenerkenntnis.
Aha, also lass uns noch ein Beispiel, bevor wir einsteigen. Ja. Ein Beispiel für ein Symbol.
Ja, wenn ich zum Beispiel das erste Schneeklöckchen im Schnee sehe.
Aber dann, das ist ja auch schön.
Das ist mehr als ein Zeichen. Das sagt mir, der Winter ist vorbei, das erste Leben regt sich wieder. Und es ist ja oft ein Symbol, ist das Schneeklöckchen, für die Hoffnung, dass etwas, was erstarrt war, was vereist ist, was zu ist, was, wo man keine Möglichkeit mehr sah, dass da doch etwas Leben wieder Neues herauswächst.
Oder jetzt aber zum Beispiel von Picasso, die Taube.
Ja, auch das ist auch ein tieferes Symbol, weil diese Taube ein Bild dafür ist, dass trotz Krieg und trotz aller Gewalt es doch wieder den freien Vogel und den grünen Zweig im Schnabel, dass das doch wieder Hoffnung gibt auf Frieden und auf Freiheit.
Ah, okay, also wir haben sozusagen immer ein Bild und eine Bedeutung. Ganz genau. Das ist das, was du meintest mit zusammenwerfen.
Ja.
Okay.
Die Geschichte geht so, also wir versetzen uns jetzt einfach mal in das Weihnachtsevangelium, ja, also die Weihnachtsgeschichte. Und
Wo finden wir das Weihnachtsevangelium?
Lukas-Evangelium. Nur das Lukas-Evangelium hat
diese Wer hätte gewusst, dass das Weihnachtsevangelium im Lukas-Evangelium ist?
Ja, die anderen Evangelisten haben keine Weihnachtsgeschichte. Markus fängt sofort mit dem Jesus mit 30 Jahren an. Matthäus hat was ganz anderes. Also der Lukas schreibt als einziger Evangelist die Weihnachtsgeschichte. Und da wird erzählt, Maria hat das Kind geboren, sie sind im Stall. Diese Krippendarstellung, das kennen wir ja alle, nicht? Mit den Engeln oben, die dann den Lobgesang Gottes singen und sagen. Ochs und Esel. Nee, Ochs und Esel kommen aus dem Matthäus-Text. Also die sind beim Lukas nicht. Aber unsere Krippe baut dann so einiges zusammen. Das ist ja auch ganz schön. Jedenfalls, dann wird erzählt, dass die Hirten kommen und das Kind finden und sagen, das ist der Messias. Wir haben heute den Messias gesehen. Also wir haben Rettung gefunden. Das wird unser Retter sein. Also darum geht es. Und dann kommt es im Griechischen, da heißt es nämlich dann, und Maria Symbalusa. Nämlich, sie wirft diese Erkenntnis, also sie hat das Kind geboren, und das, was die Hirten über dieses Kind sagen, das bringt sie zu der Erkenntnis, ich habe den Retter geboren. Symbalusa, also ich habe es erkannt. Man könnte auch übersetzen, Maria zählt zwei und zwei zusammen. Also sie hat verstanden, das ist ihr Kind. Ja, dieser Jesus, der jetzt hier geboren ist, das ist der Messias. Die Hirten haben den Ruf, die haben die Engelschar gehört und sind deswegen hergekommen. Ich habe also jetzt schon begriffen, wer dieser Jesus ist. Und das ist ganz schön, eine schöne Geschichte, wo dann der Maria schon die tiefe Erkenntnis ihres Sohnes in diesem einen Wort erzählt wird, nahegebracht wird. Also sie schon sehr früh heißt es im Lukas-Evangelium, hat Maria kapiert, wer dieser Jesus ist. Das finde ich ganz schön, weil wir das mit, natürlich wird es deshalb erzählt, damit wir das auch verstehen.
Auch kapieren, ne?
Ja.
Und das ist, also insofern meine Frage, ist dann symbolische Sprache oder eben so eine Geschichte, in der so ein Symbol sozusagen kreiert wird oder umschrieben wird, ist das eben etwas, was uns Menschen ausmacht und weswegen die Bibel vielleicht auch so eine besondere Schrift ist, weil sie mit diesen Bildern zu spielen weiß und uns auf anderer Ebene erreicht, also nicht nur immer so im Verstand?
Die Bibel hat diese Sprache, also sie hat verschiedene Sprachen, aber die Hauptsprache der Bibel ist, wir nennen das auch allegorisch. Also sie hat Erzählungen, die nicht 100% so in der Realität geschehen sind, sondern in der Form der Erzählung eine tiefere Bedeutung geben. Also wie wir das von Liebesgedichten kennen. Wenn ich zu jemandem sage, du bist meine Rose, ja, ich gehe auf Wolken, wenn du neben mir bist. Wir merken
ich habe
schon,
Schmetterlinge im Bauch.
Ja, das sind alles Bilder. Und in dieser Art und Weise spricht die Bibel. Also das ist, ich gehe ja nicht auf Wolken, sondern ich fühle mich wie auf Wolken. Also wie Gottespoesie ist das. Und diese Bilder, die wollen ja auch, sind deshalb so geschrieben, weil sie uns berühren wollen. Sie wollen in die tiefen Schichten der Menschen vordringen. Man nennt das auch transformative Sprache, also eine Sprache, die mich ergreifen und verändern will. Und das geschieht am besten natürlich mit Bildern, die berühren, die vielleicht sogar mit Symbolen arbeiten, die wir Menschen sowieso schon kennen.
Also mir fällt, ich meine, weil ich würde sagen, die Kunst kommuniziert ja ganz ähnlich, eben klar mit Bildern, das ist vom Wort her schon nah, aber wenn man dann zum Beispiel so an ein Bild denkt wie der Schrei von Munk, kennt, also hat bestimmt, also es gibt sogar als Emoji irgendwie, also und da, das ist ja nicht gemalt, dass ich den Schmerz von diesem Mensch sehe, es ist ja tatsächlich, es sind ja auch mehr Farbflächen und trotzdem ist diese Einsamkeit und dieser Schmerz, das glaube ich, wird fast jede Betrachterin irgendwie so empfinden, also das heißt, es ist eine Kommunikation, die direkt in einem anderen Zentrum ansetzt als in unserem Verstand.
Das Besondere zum Beispiel auch bei Munks Schrei oder auch bei bestimmten Erzählungen der Bibel ist, ich kann sie in die jeweilige nächste Realität mit hineinnehmen. Also wenn ich an Munks Schrei denke, dann sehe ich die schreienden Kinder, die heute im Krieg schreien. Ich sehe die Angst und den Schrecken der Menschen heute.
Und damit wird es auch ein Symbol.
Damit wird es ein Symbol, genau. Ich kann dieses Bild auf unsere Realität drauflegen. Und es gibt einen Durchblick auf unsere Realität heute. Sie macht den Schrecken heute deutlich. Nicht? Die Kunst ist in der Lage, mir mit diesem Bild den Schrecken der Menschen so nahe zu bringen, dass ich spüre, hier ist etwas ganz Tiefes getroffen. Und das gelingt dem biblischen Text mit seinen Bildern auch.
Und würdest du sagen, weil das ist ja zum Beispiel eine Diskussion in der Kunst, dass Kunst überhaupt auch deswegen entstanden ist, weil Menschen zum Beispiel Dinge bannen, also versuchen, sage ich mal, irgendwie einfach festzuhalten, um sie zu begreifen. Ist die Sprache der Bibel dazu auch angetan, dass wir, wenn wir Dinge wirklich da beschreiben und uns sie angucken können, uns auseinandersetzen können, dass wir dann Dinge auch besser verstehen, wie Schmerz oder wie?
Ja, es geht vor allen Dingen darum, etwas anders zu sagen. Also nicht im Stil von Abendnachrichten, wo ich einfach nur Informationen nebeneinander bekomme und stehe dann hilflos davor. Die Bibel versucht, etwas anders zu sagen, damit es mich berührt. Und sie sagt es auch anders, denn der biblische Text enthält meistens eine Veränderung zum Guten. Meistens enthält der biblische Text den Tick, dass ich plötzlich weiß, wo ist der Punkt, wo ich es anders machen könnte. Also eine Anleitung, es anders und besser zu machen. Ja? Also etwas anders sagen, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen, nicht den oberflächlichen Blick auf die Dinge zu behalten, sondern in die Tiefe zu gehen. Darum geht es im biblischen Text.
Und wenn ich mir das übersetzen möchte in, wie kann ich mir mit dieser biblischen Sprache und eben auch mit Symbolen sozusagen selber auf die Spur kommen, hättest du da einen Tipp, wie ich damit umgehen könnte?
Also, ich bin ja immer dafür, dass man zunächst mal den Text im damaligen Kontext liest. Also, wenn ich zum Beispiel...
Sag nochmal, was Kontext ist.
Kontext heißt, der biblische Text ist immer in einer ganz bestimmten Zeit entstanden und ist von dieser Zeit auch geprägt. Also, wenn ich zum Beispiel davon höre, dass ein Brunnen gegraben wird in einer Zeit und in einer Gegend, wo Wasserknappheit herrscht. Mhm. Und dass es gelungen ist, dann plötzlich Wasser zu finden. Dann ist der Brunnen plötzlich für diese Gruppe von Menschen mehr als einfach nur Wasser.
Stimmt, ist ein Symbol für Leben.
Für die Lebensmöglichkeit. Ja. Wenn ich dann ein paar Seiten später lese, dass die Feindschaft zwischen zwei Gruppen so weit gehen kann, dass die eine Gruppe der anderen den Brunnen wieder zuschüttet. Das hören wir auch im Buch Genesis oft. Also, dass der Hass so weit geht, dass man den Brunnen dann plötzlich, auch das ist eine tiefe Erkenntnis, dass der Hass so weit geht, dem anderen das Leben zu bestreiten, die Quelle des Lebens zuzuschütten. Nicht? Dann ist dieses Brunnen- und Wasserbild ist eine tiefe Erkenntnis. Ja, also das macht, das trifft einen anders.
Wir können das nachvollziehen, obwohl wir heute einfach den Hahn aufmachen.
Ja, wir machen ja heute nur einen Wasserhahn, aber wir wissen überhaupt gar keine, nicht, was ist das für eine Mühe war, ein Brunnen irgendwo zu.
Ja, ja.
Und zwar in einem Grund, der aus Sand besteht, ja.
Ja.
Also in sandiger Erde, bis an Grundwasser zu kommen und den aus Steinen innen auszukleiden, bis das Wasser sich sammelt und den dann immer zu haben als Brunnen. Das ist unglaublich für uns heute.
Greift denn die Bibel in sich dann auch solche Bilder wie das Symbol vom Brunnen auf und trägt sie in verschiedene Bilder weiter?
Das Bild vom Brunnen geht in der Bibel immer wieder durch. Also zum Beispiel an dem wichtigen Abrahamsbrunnen, da lernt die Rachel ihren Mann kennen, weil der Jakob kommt und sucht eine Frau und er setzt sich an den Brunnen, denkt, hier kommt bestimmt irgendein Mädchen mit ihren Herden vorbei und ich guck mal, was sie macht. Und dann kommt die Rachel, ist natürlich auch hübsch, und dann will er ihr den Stein vom Brunnen wegrollen und sagen, ich helfe dir beim Tränken der Tiere. Und dann sagt sie, nee, wir warten erst, bis alle Herden hier sind. Und dann schieben wir den Stein rüber und dann werden die Herden getränkt. Und dieses Bild vom Stein auf der Brunnenöffnung, dass der Stein rollt sozusagen ins Markus-Evangelium rüber und kommt am Ostermorgen vor, der Stein ruht, sperrt also Jesu Grab zu und die Frauen fragen, ja, wer wird uns den Stein wegrollen? Und damit wird dieses Brunnenbild aus dem Buch Genesis, also aus dem Alten Testament, die geöffnete Brunnenöffnung ist Lebensquell für die Tiere. Und so wird das Grab Jesu, wenn der Stein weggerollt ist, wird zum Lebensquell für die Menschen. Also sozusagen wie ein Brunnen, aus dem das neue Leben kommt. Das hat der Markus ganz schön, dieses Brunnenbild, verwendet. Wir müssen uns das mühselig anlesen, aber ein Mensch der damaligen Zeit hat das sofort verstanden.
Ja, und ich glaube aber, wenn man also jetzt einfach dir zuhört und so also wirklich in dieses Wasser reinschwimmt, also gerade wenn es draußen sehr heiß und man also hat einen Bach oder sowas im Wald, diese Gefühle werden ja sofort wach und ich finde, da kann man sehr schön dran verstehen, dass eben ein Symbol viel tiefer geht als ein Zeichen.
Ja, Wasser bleibt ja oder ist im Judentum und auch in der christlichen Tradition immer ein Symbol geblieben. Also wir denken an die Taufe, wir denken an den Jordan, da merkt man, das sind Geschichten, die kommen aus einem Land, wo es Wasserknappheit gibt, wo das Wasser eine ganz große Bedeutung hat. Wir merken jetzt erst im Klimawandel, wie wichtig Wasser ist und wie wir mit dem Wasser sorgfältiger umgehen sollten, um es rein und wirklich als Lebensquelle zu bewahren.
Ja, ich danke dir ganz herzlich. Es war wieder super spannend und wir bleiben natürlich neugierig und unser nächstes Thema, ja, das wird schon so ein bisschen kämpferisch. Ihr könnt gespannt sein. Wir hören uns wieder. Bis dann.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.